Gesund und glücklich. Der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blörningen.
Wir sprechen in diesem Podcast immer gerne darüber, was tun wir alles, um uns zu gesund erhalten, welche Mikronährstoffe nehmen wir. Und manchmal reden wir auch, und heute vertiefen wir das mal, über das, was man nicht nehmen soll. Das machen wir zum Beispiel beim Essen. Da gibt es viele Dinge, die man nicht essen sollte. Aber was gibt es denn noch, was wir vielleicht nicht nehmen sollten?
Ich bitte meine Patienten, dass sie zur Befundbesprechung alle ihre Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente mitbringen. Und ich sehe sehr häufig, dass sie will das einfach haben, weil vieles ist schlecht zusammengestellt oder hat Zusatzstoffe, die vielleicht nicht günstig sind oder Kombinationen, die keinen Sinn machen. Und es gibt ein paar Themen, die immer wieder kommen und die Patienten sind immer erstaunt, dass so etwas verkauft wird und genommen wird. Naja, aber so ist es nun mal. Und ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach mal eine Folge, wo wir das mal durchgehen, weil das ist ein Dauerthema, was ich da halt sehe, was die Patienten nehmen und auch die Fragen, ja, warum verordnen sie dies und jenes nicht? Und da gibt es immer gute Gründe dafür und da wollte ich ein bisschen mal darauf eingehen.
Das ist ja besonders spannend, weil wenn die Leute zu dir kommen und das wirklich alles dabei haben, dann siehst du ja wirklich die komischsten Dinge, denn gerade bei Mikronährstoffen, ich glaube, wir haben das auch einmal schon erwähnt, die sind relativ einfach in den Verkehr zu bringen. Also das heißt, da werden zwei, drei Sachen zusammengemischt, sage ich mal, und du holst dir eine Erlaubnis und dann hast du einen Mikronährstoff auf dem Markt.
Das ist vermutlich so und oft sind, denke ich mal, wirtschaftliche Interessen im Vordergrund und gar nicht so sehr die Biochemie oder die Verfügbarkeit. Also ich gehe davon aus, dass das nicht bei vielen Firmen nicht so eine große Rolle spielt, sonst würden sie die Sachen nicht so herstellen. Also das ist, weil ich gehe meistens davon aus, dass die Hersteller mindestens so viel Biochemie verstehen wie ich. Und da denke ich, warum macht sie das nicht besser, ne? Ja, und es gibt viele große Firmen, die dann irgendwie auch fusionieren und werden aufgekauft. Oder Firmen, die mal gut waren, werden dann verschluckt von einem Großkonzern. Also Konzerne, die wir jetzt, ich will jetzt auch keinen Namen nennen, aber die auch auf dem Lebensmittelmarkt sehr intensiv vertreten sind. Und da merkt man schon, dass dann die Qualität der Sachen echt in den Keller geht, ne? So. Es gibt so ein paar Firmen, die früher richtig gut waren und mittlerweile denke ich, oh, wenn ich den Namen sehe, denke ich, oh Mann, was haben wir denn da schon wieder?
Aber das ist natürlich ja ganz tückisch. Das heißt, ich könnte etwas haben, was vermeintlich irgendwann mal gut war und dann hat sich irgendwas verändert und ich kaufe es einfach weiter ein.
Ja, so ist es.
Okay.
So, da fange ich damit mal an, was mir jetzt gerade einfiel. Also, es gibt viele Zusatz, also es geht jetzt eigentlich um die Nahrungsergänzungsmittel, die Patienten mitbringen. Also eigentlich haben sie eine gute Absicht. Sie merken, irgendwas fehlt und dann googeln sie und finden auch viele sinnvolle Hinweise. Und dann kaufen die sich was. Und oft sind die Sachen so minderwertig, dass wir das wirklich feierlich alles in die Tonne kloppen, wenn sie bei mir sind. Also es gibt viele Nahrungsergänzungsmittel, die zum Beispiel Zusatzstoffe enthalten, die sehr ungünstig sind und Allergien auslösen, zum Beispiel Titandioxid oder Zuckerstoffe, die vollkommen überflüssig in den Nahrungsergänzungsmitteln drin sind oder irgendwelche Stärke ist Zucker. Als Füllstoff ist es dabei. Dann denke ich, es ist total überflüssig, es ist einfach nur mehr Volumen und dann kannst du vielleicht damit ein bisschen mehr Profit machen. Macht keinen Sinn. Und Titandioxid ist sehr allergisierend, will kein Mensch haben. Also gerade bei Stoffwechselstörungen macht das schon mal Probleme, auch in kleinen Mengen. Da achte ich drauf. Also gute Firmen, von denen ich sehr viel halte, die haben das auch schon rausgenommen. Schon seit Jahren gibt es diese Zusatzstoffe nicht drin. Aber dennoch gibt es Sachen, wo ich denke, auch bei einer guten Zusammensetzung würde ich es nicht machen. Zum Beispiel, es gibt Beta-Carotin-Kapseln. Gar nicht nehmen. Beta-Carotin wird absolut nicht gut resorbiert und das ist nur die Vorstufe von Vitamin A. Das wird nicht konvertiert in Vitamin A. Das sollten wir lieber aus der Nahrung haben. Am einfachsten ist das aus Butter und Eier. Und dann gibt es auch noch künstliches Vitamin A. die Retinolpalmitat oder Retinolacetat, glaube ich, also künstliches Zeug, das wird in der Schwangerschaft, muss man sehr darauf achten, dass es in der Schwangerschaft nicht genommen wird, weil es ist wirklich, könnte gefährlich für die, für das Baby sein. Also das ist eine Sache. Dann, was ich eigentlich an erster Stelle als Problem sehe, ist B12. Und B12 ist super wichtig. Also ich habe immer gerne so einen relativ hohen Wert an B12. Ist auch nicht ganz so einfach im Blut zu messen, aber an B800 hätte ich das schon ganz gerne. Neulich habe ich ein paar MRT-Bilder gesehen von Babys und Kindern, die vegan ernährt wurden. Und der Schädel war nicht ausgefüllt vom Gehirn. Das ist wirklich. Also bei den Myelinscheiden und die Nerven brauchen bitte Vitamin B12, damit sie sich entwickeln können. Und diese Kinder haben sich aber erholen können, indem man B12 gibt. Das ist mega wichtig. Also wenn man kein Fleisch isst, muss man B12 nehmen. Und leider ist das so, dass ich habe dazu schon mal einen extra Podcast zu diesem B12 und verschiedenen Formen gemacht, aber ich sage es jetzt hier nochmal, weil es so oft vorkommt. B12 als Cyanocobalamin ist nicht bioverfügbar, es ist das künstlichste, günstigste B-Vitamin B12 mit an Blausäure gebunden. Das geht überhaupt nicht. Dann sollte man Methylcobalamin oder Hydroxycobalamin kaufen. Und die Patienten müssen lesen, wir müssen alles lesen. Du kannst nicht einfach darauf vertrauen, dass das, was du da kaufst, ist gut. Deshalb will ich das nochmal betonen. Die Sachen sollen was nützen und nicht schaden. Und dieses künstliche B12 könnte da durchaus schaden. Also Cyanid ist auch in der Lage, die Sauerstoffaufnahme in den Erythrozyten zu hindern. Ja, es ist eine kleine Menge, aber hallo, Kinder sind klein. Wir wissen überhaupt nicht den Effekt davon. Es wird auch nie untersucht. Es gibt nur so ein paar ganz verrückte Studien mit B12, wo man Nachteile gesehen hat. Und diese Studien wurden tatsächlich nur mit diesem Cyanocobalamin gemacht. Und deshalb wird mitunter auch davor gewarnt, weil es mit diesem minderwertigen Substanz gemacht wurde, also B12. So, dann, die Hälfte der Bevölkerung hat eine genetische Veränderung in einem Enzym, das ist das Methyltetrahydrofolat-Reduktase. Das ist das, was Folat in die aktive, also Folsäure in die aktive Form reinbringt. Deshalb darf man eigentlich nur Folat nehmen, weil die meisten das nicht umwandeln können. Und wenn diese Folsäure nicht umgewandelt wird in Folat, dann gibt es daraus richtige Probleme im Stoffwechsel, immunologische Störungen, Gerinnungsthematiken gehen hoch. Also jeder, der B9, also Folsäure nimmt, muss er darauf achten, lesen. Das ist nur Folat sein soll, nicht Folsäure, auf gar keinen Fall. Also Schwangere und kleine Kinder sind auch noch mehr in Gefahr, weil sie das unbedingt brauchen. Das ist essentiell für eine Schwangere, dass sie Folsäure nimmt, aber nur als Folat, also nicht als Folsäure. Sehr, sehr, sehr wichtig. Dann habe ich viele Patienten, die fragen mich, ja, geben Sie mal Calcium. Calcium ist doch so wichtig. Ja, Kalzium ist wichtig. Viel wichtiger ist aber, dass wir ausreichend Vitamin D haben, damit das Kalzium überhaupt mobilisiert wird in die Knochen. Und Kalzium, die meisten Kalzium-Supplements sind auch keine guten. Das ist Kalziumcarbonat. Das wird sehr, sehr, sehr schlecht resorbiert. Und wenn es aufgenommen wird, lagert sich in den Gefäßen ab, macht mehr Arterienverkalkung oder Nierensteine, als wir das nötig haben. Und es kann auch den Blutdruck erhöhen. Indirekter Beweis dafür ist, dass wir zur Blutdrucksenkung Calcium-Antagonisten, wie zum Beispiel Nifedipin, benutzen. Also Calcium einzunehmen auf die Dauer ist keine gute Idee. Und leider ist das so, dass die Frauen, die nach den Wechseljahren Osteoporose bekommen als allererstes Calciumcarbonat mit Vitamin D. Ja, Vitamin D ist okay, aber Calcium ist nicht die Lösung. Absolut nicht. Und das wird wahrscheinlich eher Probleme machen, als es nützt. Wenn überhaupt schon Calcium eingenommen, wieder eher ein Zitrat. Zitrate werden viel besser resorbiert als ein Carbonat.
Ich überlege gerade, wie man das am besten in den Griff kriegt, weil du wirfst ja jetzt logischerweise mit den ganzen Fachbegriffen um dich herum. Das heißt, man sollte, das ist ja gut. Ich glaube aber, diese Sache, wenn man etwas einnimmt, es ist wirklich ratsam, mit der Fachfrau, mit dem Fachmann das durchzugehen. Ne? Das heißt also genau das, was du machst, die Präparate anschauen oder halt zu jemandem gehen, der Empfehlungen ausspricht.
Ja, das ist absolut richtig. Also das ist so wichtig, dass jemand da ist, der sich damit auskennt. Das kann ein Laie gar nicht beurteilen. Und ich mache das jetzt schon so lange, seit Jahrzehnten, und lerne immer weiter und entdecke immer noch verrückte Sachen, die ich früher nicht wusste. Und das ist einfach viel zu komplex, als ein Laie das selber könnte. Und auch immer wieder checken, wie die Werte sind. Also das ist nicht so, dass man irgendwann mal einen Mangel festgestellt hat und dann soll man die Dinge auch immer weiternehmen. Also das ist zum Beispiel, was ich jetzt als nächstes erwähnen will. Also wir messen zum Beispiel Kupfer. Kupfer ist wichtig in minimalen Mengen. Ist ein Gegenspieler zu Zink. Wenn Kupfer hoch ist, dann ist meistens Zink unten und umgekehrt. Und zu viel Kupfer macht einen oxidativen Stress. Es macht Entzündungen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Also deswegen ist das, wenn ich mal so einen Mangel feststelle, da gucke ich auch immer, wie entwickelt sich das? Ja, Kupferspiegel ist auch nicht einfach zu heben, ist auch nicht ohne. Da muss man schon wirklich auch wissen, was im Stoffwechsel passiert oder welche Probleme die Patienten haben, ehe man Kupfer nimmt. Und was auch verrückt ist, dann gibt es so Firmen, die irgendwie auf die Idee kommen, man soll Kupferflaschen als Trinkflasche nehmen, weil Kupfer so toll wäre. Die haben überhaupt keine Ahnung davon, was sie da machen. Wenn die Leute nonstop Kupferflaschen benutzen, das ist auch ein Metall, was ja relativ viel Abrieb macht, oder Kupfergeschirr benutzen. Das kann man nicht ohne weiteres immer machen, weil wir damit ganz viel Unruhe in unserem Körper machen. Also ich will jetzt nicht in Details reingehen, sondern ich einfach das aufmerksam machen darauf, dass es wichtig ist, als Laie nicht alles, was man einfiehlt oder liest, nimmt. Es gibt ein paar Sachen, die nicht gefährlich sind. Das werde ich auch sagen zum Schluss. Aber wenn ich das vergesse, sag mir das. Also wenn jemand sagt, ich habe kein Geld für Blutuntersuchungen oder sowas, dann kann man das nochmal sagen. Das kannst du nehmen, das ist relativ sicher. Dennoch ist es mir schon, das ist in dem Interesse des Patienten, dass man da jemand, eine Fachperson wirklich mal guckt, was macht er überhaupt? Ist das sinnvoll? Oder schadet es sogar? Das nächste ist zum Beispiel Eisen. Viele Frauen haben dann Eisenmangel. Und das ist auch nicht so ganz einfach zu beurteilen. Das gibt unterschiedliche Werte, die man dann abnimmt. Und man kann das nur in Kombination mit dem ganzen Immunsystem anschauen. Zu viel Eisen ist wirklich ein korrosiver Substanz. Das oxidiert auch in unserem Körper. Dann hast du Rost in der Leber. Das zerstört die Leber. Das ist richtig giftig. Das gibt auch eine Erkrankung, also ist eine genetische Nummer. Das ist die Hämochromatose, komisches Wort, aber dahinter steckt die Unfähigkeit des Körpers, das kommt sehr viel bei Männern vor, das Eisen auszuscheiden. Und dann das Eisen sammelt sich in der Leber an und zerstört die Leberzellen und hat ganz, ganz, ganz viele Folgen für den ganzen Körper, die richtig krank werden lassen können. Also Eisen ist gefährlich. Also Kalzium nicht geben, Kupfer nicht geben, Eisen nicht geben. Oder nur mit sehr wohl überlegten Indikationen und auch immer prüfen, was ist da passiert danach, nachdem man das gemacht hat. Viel Eisen, was man gibt, wird auch als Eisensulfat gegeben. Das ist ganz, ganz miserabel für unseren Körper. Und Eiseninfusion, also diejenigen, die das machen, die geben das auch nur sehr selten und eins. Und das Patient muss auch überwacht werden, weil es nicht ungefährlich ist. Und da ist auch die Frage, warum hat man jemand einen niedrigen Eisenspiegel? Vielleicht, weil er gerade Vegan und Vegetarier ist und nimmt keinerlei Hemmeisen, das zur Verfügung stehende Eisen, weil das nur im roten Fleisch drin ist. Das ist das Problem dabei. Man kann dann nicht einfach das Hemmeisen mit Eisensulfat 1:1 ersetzen. Zweite Frage ist, vielleicht ist das die Periode, die zu stark ist. Dann verliert man viel zu viel Blut. Dann müsste man das regulieren. So, dann brauchen wir Vitamin C, damit das Eisen auch in eine verwertbare Form umgewandelt werden kann. Vielleicht lösen wir das damit. Ehe ich da irgendwie Eisen gebe und substituiere, überlege ich immer, wo kommt das her? Warum macht der Körper das? Und man muss das Ganze ein bisschen aufsplittern, wie das Eisenprofil überhaupt aussieht. Also das ist viel, viel mehr als nur das Eisen im Vollblutmineralanalyse anzuschauen. Man muss das ganze Eisenprofil mit Ferritin, mit Transferinsättigung, mit dem Hb in Verbindung setzen und dann beurteilen, ist das wirklich nötig? Zu viel Eisen kann auch Hinweise geben darauf, dass vielleicht irgendein Wachstum im Körper ist, was nicht so toll ist, aber auch zu wenig Eisen. Kann Hinweise geben auf eine immunologische Störung. Ja, das ist eins. Dann gibt es ungünstige Kombis. Also ich sehe immer wieder Selen mit Zink gleichzeitig in einer Packung. Das geht nur bei bestimmten Selenverbindungen und Zink, weil die beiden sich gegenseitig in der Resorption auch hindern können. Also am besten Selen und Zink nicht gleichzeitig. Dann Selen, gibt es verschiedene Formen. Selenmethionin schiebt den Spiegel sehr schnell hoch. Das ist organisches Selen. Macht auch Stoffwechselthemen, Probleme, wenn das überdosiert wird. Nur Natriumselenit. Das geht. 1 bis 200 Milligramm, aber kein Selenmethionin. Dann kommt Magnesium. Magnesium ist wieder so eine Sache. Ich habe dazu auch schon einen Podcast zu den verschiedenen Formen erzählt, aber ich habe auch eine Fortbildung gemacht mit der Professor Vormann, das ist so Deutschlands Magnesiumpapst. Und er hat mir ein paar Sachen so klar gemacht. Magnesium wird nicht als elementares Magnesium genommen, sondern es ist immer an eine Aminosäure oder ein Salz gebunden. Das Magnesiumoxid oder Carbonat ist wieder sehr, sehr schlecht resorbierbar. Und paradoxerweise kann das Oxid auch trotzdem Durchfälle machen. Und dann wieder Krämpfe machen dadurch. Also es macht keinen Sinn. Dann in der Natur kommen diese Aminosäureverbindungen wie Glycinat, Malat, Taurat nicht vor. Und was ich ganz spannend fand, also er sagt, was in die Zelle reingeht, ist eigentlich immer nur Magnesium. Und das Salz wirkt marginal. Von den Salzen wirkt das Magnesiumcitrat am besten. Und er befürwortet das auch, dass wir Magnesiumcitrat einnehmen. Und ich benutze das eigentlich auch am liebsten. Bis zur Durchfallgrenze. Bei Erwachsenen könnte das bis zu 800 Milligramm am Tag sein, schön verteilt über den Tag. Und dann zurückgehen, weil es so, so, so wichtig ist in der Energieproduktion, in der Entspannung der Muskulatur, beim Schlafförder, also bei Schlafförder und so weiter und so weiter. Es gibt 400, 600 verschiedene Stoffwechselvorgänge, die absolut magnesiumabhängig sind. Und Magnesiumcitrat ist sehr sicher. Also Magnesium geht in die Zelle und das Citrat entfeuert Zellumgebung. Und alle anderen Formen, also zum Beispiel Glycinat, das ist Glycin, eine Aminosäure, woran man das bindet. Wenn man wirklich eine Wirkung vom Glycin haben will, da muss man das in Grammweise einnehmen. Da wirkt das bisschen, was in einer Kapsel an der Aminosäure drangehängt ist, das kann die Wirkung von der Aminosäure nicht entfalten, weil es einfach so eine kleine Menge ist. Das scheint mir sehr logisch zu sein und daher empfehle ich mittlerweile auch nur Magnesiumcitrat und es gibt viele Firmen, die Magnesium-6-Salz, 7-Salz, was weiß ich, wie viel Salz bieten, wo man alle möglichen Verbindungen gleichzeitig in der Kapsel drin sind. Ich glaube, das ist komplett, also wenn der Professor Vormann recht hat, dann ist das völlig überflüssig. Das kostet natürlich viel, viel mehr Geld und in der Natur kommt es auch nie vor. Also bleib schön beim Magnesiumcitrat. So, dann sind wir schon dabei, was jemand nehmen kann, wenn er diese ganze komplizierte Untersuchungen und Beurteilungen nicht haben will. Also, Vitamin D und Magnesium, das ist sicher, das kannst du nehmen. Und zwar Vitamin D Solo, da komme ich zu dem nächsten Thema. Es wird immer wieder gesagt, Vitamin D, man muss das mit K nehmen. Und das wird einfach so wiederholt, ohne zu wissen, warum. Es gibt sehr, sehr, sehr wenig Studien, die mit Vitamin D und K gleichzeitig gemacht wurden. Vitamin K produzieren wir in unserem Darm. Und es gibt für Vitamin K zwei klare Indikationen, weil K sorgt schon dafür, dass das Kalzium dahin geht, wo es hin soll. Deshalb ist das für Arteriosklerose wichtig und für Osteoporose. Das sorgt dann dafür, dass Kalzium in die Knochen reingeht und von den Arterien ferngehalten wird. Aber das ist nicht so, dass ein Baby oder junger Mensch obligatorisch Vitamin K mit D nehmen muss. Das empfehle ich nie. Das testen wir separat. Und das ist auch so, wir schaukeln auch die Vitamin D-Spiegel auch mal rauf und runter. Wenn ich ein Präparat habe, das ein Kombi ist, dann erhöhe ich das Vitamin K gleichzeitig damit. Das will ich aber nicht, weil da gibt es auch keine Studie, die man sagt, was passiert denn dann? Das ist dann viel zu viel K. D will ich aber haben. Aber ich habe keine Chance, das anders zu machen. Also Vitamin D als Öl, als MCT-Öl nehmen. Vitamin D. Ich sehe das manchmal auch. Erdnussöl oder Sonnenblumenöl. Toxische Öle als Nahrungsergänzungsmittel. Ja, ich weiß, es ist eine kleine Menge, aber dennoch, das macht man nicht. Das wissen die Hersteller eigentlich auch. Und trotzdem ist das da drin. Auch bei von mir eigentlich gut befindende Firmen machen das, weil es billiger ist. Das finde ich ziemlich grenzwertig. Also Vitamin D aus MCT-Öl, Babys 1000, das 500 bis 1000 internationale Einheiten ist ein Tropfen. Und je größer die werden, desto mehr. Ein durchschnittlich großer, erwachsener Mensch kann etwa 5 Tropfen, also 5000 Einheiten am Tag nehmen. Das ist relativ sicher. Klar, messen ist besser, aber in der Regel ist das so in etwa okay. Und Magnesium, zweimal am Tag, dreimal am Tag in einer kleinen Menge bis zu durchfallen. Mit dieser Kombi, wenn man nichts anderes macht, das ist sicher und das kann man auch so lassen. Und der Rest ist halt dem Fachmann überlassen, finde ich. So, dann komme ich zu anderen Sachen noch. Das ist zum Beispiel Zeolit. Zeolit oder Bentonit. Das ist ein, also das ist Kinoptopriolith. Das ist ein kompliziertes Wort, das ist ein Vulkangestein, resorbiert Gifte, aber nicht nur. Es resorbiert sehr viel Zeug. Und je nachdem, wie sehr das ausgemahlen ist, also wie von Teilchengröße abhängig, geht das in die Zellen rein. Und wir wissen nicht, wo sie landen, diese Dinge. Also es kann bis zu den Mitochondrien gehen. Und klar, es kann was resorbieren. Viele Leute nehmen diese Zeolite über Jahre. Das würde ich auch nicht empfehlen, weil wir einfach keine Ahnung haben, was mit denen im Körper passiert. Ich gebe das nur kurzfristig. Also wenn jemand das liest, oh ja, das ist super, weil es Schwermetalle bindet. Möglich, vielleicht, wahrscheinlich, aber was bindet es sonst noch? Mach es nicht auf die Dauer. Auf keinen Fall. Das kann man mal kurzfristig machen, wenn jemand zum Beispiel Amalgam aus den Zähnen rausgebohrt kriegt. Das ist mittlerweile auch relativ selten. Das kann man damit spülen und kurzfristig nehmen. Aber auch nur als Medizinprodukt. Da muss man sehr darauf achten, dass es nicht irgendwie Billigkram ist aus der Drogerie mit komplett ungewissen Wirkung. Dann wird sehr gerne Kurkumin gekauft, weil es so gesund sein soll. Tja, wenn es aus dem asiatischen Raum kommt, dann wird das leider mit Bleichromat versetzt. Ich habe schon Patienten gehabt, wo der Bleispiegel hochging und es war ziemlich na klar nachvollziehbar, dass es vom Kurkumin kam. Das ist schön, es fällt gelb und das macht das Ganze noch schwerer, man kann davon noch mehr verkaufen. Also, das sind nicht immer so integere Leute, die diese Dinge machen. Und da denke ich, lass das doch mal begucken von jemandem, der sich ein bisschen damit auskennt, als sie so Mist kauft. Dann Aminosäuren werden sehr gerne genommen. Klar, wir brauchen auch essentielle Aminosäuren. Ist auch vielleicht nicht so schlimm, wenn man das mal nimmt. Aber wenn es aus Asien kommt, das ist oft nicht rein. Das ist dann mit Stärke und sonst was versetzt. Das merken wir wenn wir das testen. Es gibt dazu eine Liste. Das ist die Kölner Liste. Ich glaube, das hat die Sporthochschule von Köln rausgebracht mit ziemlich gesicherten Quellen, wo man zum Beispiel Kreatin, Monohydrat aus guter Quelle kaufen kann und wo nicht Gefahr läuft, dass man irgendwelche Sachen dann zu sich nimmt, die man nicht will. Da gibt es noch etwas, was ich für Frauen und Männer sehr wichtig finde. Es gibt Lebensmittel, die hormonell wirksam sind und wir haben alle Themen damit, dass wir hormonähnliche Substanzen aus der Umwelt aufnehmen, Kunststoffe und so weiter, die unser hormonelles Gleichgewicht stören. Und aus der Nahrungsmittelquelle gibt es auch ein paar Sachen, wo ich sage, da müsst ihr wirklich aufpassen. Phytoöstrogene, zum Beispiel aus Soja und aus Leinsamen, aber auch von Linsen und Erbsen und Rotkohl und Getreide. Die können Brustkrebs begünstigen durch diese Östrogenwirkung. Das macht dann Östrogendominanz und bei entsprechender Genetik kann das eher Tumore begünstigen. Also Soja ist auch sehr fremd für uns, genmanipuliert. Die Asiaten essen auch nur fermentiertes Soja. Also Soja würde ich wirklich nicht empfehlen. Und Leinsamen ist das Gleiche. Das ist auch so bekannt, dass wenn jemand mal eine Frau eine Mammakarzinom-Diagnose bekommt, oft wird ihr gesagt, ist kein Soja, ist kein Leinsamen. Das passiert nicht umsonst. Und ich denke mal, womit machen wir noch Türen auf, die wir nicht wollen? Das ist komplett überflüssig, das zu essen. Jetzt habe ich gerade über Tumorgefahr gesagt, etwas gesagt. Es gibt noch etwas, was ich auch noch erwähnen will. Also Kuhmilch enthält sehr viel TGF-Beta. Das ist ein Wachstumsfaktor. Was bitte soll bei Erwachsenen wachsen? Das ist auch etwas, was die Tumorentstehung begünstigt. Und Casein 1 ist auch nicht so günstig, also in der Kuhmilch. Casein 2 ist in Schaf und Ziege, ist meistens besser verkraftet. Aber Milch geht gar nicht, also wenn dann fermentiert. Also fermentierte Milchprodukte, aber besser aus Ziege und Schaf. Dann habe ich manchmal Reis-Arsenbelastung. Und wir kommen sehr oft dahinter, dass die Patienten nicht wissen, dass Reis in den Randschichten sehr viel Arsen enthält. Wenn man das kocht, muss man spülen, 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 bis das Wasser klar ist. Dann kann man diese Arsenbelastung verringern. Und wenn ich Patienten sehe, die gleichzeitig Arsen und Quecksilber hoch haben, kann ich auf fast auf den Kopf zusagen, dass sie Sushi essen mit Thunfisch. Das Arsenbelastung kommt aus dem Reis und Quecksilber kommt aus dem Thunfisch. Ja, leider ist das so. Also der Thunfisch ist sehr groß, ein großes Tier und sammelt halt eben viel Schwermetalle aus dem Meer. Nicht so prickelnd. Und bei Sushi habe ich, und überhaupt bei rohem, habe ich noch ein Thema. Rohe Fische und Sushi, also überhaupt rohes Fleisch auch, können wirklich mit Parasiten versetzt sein. Aber vor allen Dingen die Fische, die auch nicht aus dem Wildfang kommen. Also auch die Lachsfarme, die sind mit Parasiten versetzt. Also kein roher Fisch, das ist nicht wirklich ratsam, wegen die Parasiten auch noch, also zusätzlich zur Schwermetallbelastung. Jetzt habe ich wahrscheinlich allen Appetit gemacht.
Naja, du, ich finde, man muss schon wissen, was man tut, insofern, und wenn es so ist, dann ja, bringt es ja auch nichts, es schön zu reden. Ich habe jetzt noch eine Frage, was ich so rausgehört habe, und ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar elementar. Das heißt, wenn ich denn, wir wollten ja über das reden, was man eigentlich nicht nimmt, aber ich glaube, es gehören wahrscheinlich solche Multipräparate gehören auch dazu. Ne? Das heißt, wenn nehme ich
Super.
das Einzelnes, ne?
Ganz toll. Also da sprichst du tatsächlich etwas an, was sehr wichtig ist. Das habe ich gar nicht bedacht. Also wenn diese Multis, also manchmal denke ich, das ist so klein geschrieben, weil die 40 verschiedenen Nahrungsergänzungsmittel gar nicht mehr auf dem Etikett passen würden. Da nehme ich immer eine Lupe, um das überhaupt lesen zu können. Erstens sind die oft genau die Zusammensetzungen, die ich nicht haben will, oder die Verbindungen nicht, die ich haben will. Und da musst du dir mal vorstellen, in einer Kapsel ist das alles drin. Das ist dann in so einer kleinen Menge, dass es die Menge, die du wirklich ausgeprägt hast, kann es überhaupt nicht auffüllen. Aber gleichzeitig von denen, die vielleicht zu viel sind und vielleicht problematisch sind, davon kriegst du auf jeden Fall noch was dazu. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich mag diese Kombis überhaupt nicht. Absolut nicht. Deswegen, also messen, sehen, welche Mängel da sind und die gezielt bearbeiten. Und auch mit dem Wissen, was will man überhaupt bezwecken. Und ist auch wichtig, welche Stoffwechselerkrankungen, welche Themen bringt der Patient mit, damit man auch mit Sicherheit arbeiten kann. Da gibt es ja immer dieser schöne Satz, vor allem nicht schaden. Also das ist für mich auch sehr wichtig. Das war früher in dem hippokratischen Eid, dass kein Mensch mehr abnimmt. Ich glaube, das war der erste Satz. Also ich halte es noch ziemlich hoch und ich hoffe, dass ich da dem halbwegs gerecht werde mit der Arbeit. Ich will immer gucken, dass die Patienten das nehmen, was sie brauchen und möglichst nichts Giftiges, was denen schaden kann.
Gesund und glücklich. Der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigan. Die im Podcast dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden oder Behandlungen dar und ersetzen keinesfalls die Beratung durch Therapeuten. Bitte wenden Sie sich bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an die Therapeutin oder den Therapeuten Ihres Vertrauens.